Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen, immer live. Das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute: Terrorverdächtige mit Arbeitsvisum. Ist Fachkräftezuwanderung eine Sicherheitslücke? Es ist Donnerstag, der 18. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Chefreporter Nikolaus Habusch, der bei uns für die Innen- und Sicherheitspolitik-Berichterstattung zuständig ist. Hallo Nikolaus.
Grüß dich, Thomas.
Nikolaus, am 20. Dezember 1955 schloss die Bundesrepublik Deutschland mit Italien das erste sogenannte Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte. Übermorgen ist das genau 70 Jahre her. Ohne die ausländischen Gastarbeiter, wie sie damals hießen, wäre das Wirtschaftswunder nicht zu schaffen gewesen. Wir haben mal im Archiv gekramt und mal ein Foto rausgesucht, können wir mal zeigen. Das sind Italiener beim Spaghetti-Kochen in München. Das war tatsächlich damals andere Kultur. Auch damals gab es schon Vorbehalte und Misstrauen, mit dem man den Ausländern begegnet ist, auch wenn die offiziell willkommen geheißen wurden. Später dann auch aus anderen Ländern. Ich habe noch mal was aus dem Archiv rausgekramt. Die Bild-Zeitung vom 11. September 1964. Da wurde in Köln der 1.000.000. Gastarbeiter in Deutschland begrüßt. Senhor Armando Sá Rodrigues aus Portugal mit Blaskapelle und Fahnenschmuck und einem Moped als Begrüßungsgeschenk. Und im Text steht: Ermüdet von der 48-stündigen Fahrt, unrasiert und verlegen, stand der Vater von zwei Kindern auf dem Bahnsteig. Tja, 70 Jahre später brauchen wir wieder ein Wirtschaftswachstum. Und weil die Babyboomer in Rente gehen, wird es auch diesmal nicht ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland klappen. Allerdings tun sich da gerade auch Sorgen auf, Nikolaus.
Ja, so ist das. Wir haben das Problem, dass wir eine starke Elendsmigration nach Deutschland verspüren. Die aktuelle Bundesregierung, angeführt von Friedrich Merz, versucht da dem entgegenzuwirken, diese zu stoppen. Aber andererseits fehlen eben diejenigen Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit guter Ausbildung, die freien Plätze am Arbeitsmarkt eben besetzen können.
Okay, die Sendung heißt: Ist Fachkräftezuwanderung eine Sicherheitslücke? Was ist passiert?
Wir haben gerade zwei Fälle, die Deutschland eben aufwühlen. Das ist zum einen sind das die Gefährder von Dingolfing, die dort möglicherweise einen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Und das ist andererseits der geplante Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, in dem Fall ein 21-jähriger Tadschike. Und allen ist gemeinsam nicht nur, dass sie Weihnachtsmärkte angreifen wollen, ihnen ist gemeinsam, dass sie islamistisch motiviert sind, und ihnen ist vor allen Dingen gemeinsam, dass sie ganz unauffällig nach Deutschland gekommen sind, eben im Wege der Fachkräftezuwanderung mit einem Arbeitsvisum.
Und da fragt man sich, wie kann das sein? Wie wird das überprüft? Wir brauchen ausländische Arbeitskräfte. In Deutschland fehlen aktuell rund 500 bis 700.000. Und das Kabinett hat deshalb Anfang November Eckpunkte für den Aufbau einer Work-and-Stay-Agentur geschaffen. Da können wir auch mal auf die Homepage schauen. Das befindet sich noch im Aufbau, ist deshalb noch ein bisschen leer. Und da steht drunter: Die zukünftige digitale Plattform, die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland vereinfacht und beschleunigt. Jetzt fragt sich nach dem, was du uns gerade erzählt hast, vereinfachen und beschleunigen, wie riskant ist das? Wo sind da die Sicherheitsüberprüfungen?
Genau, also grundsätzlich ist so ein Arbeitsvisum, wie es eben in dem Fall der Dingolfinger der Fall war, die sozusagen in Deutschland als Lastkraftwagenfahrer arbeiten wollten, oder eben im Fall des 21-jährigen Tadschiken, der nach Deutschland gekommen ist als Au-pair, als jemand, der sich um Kleinkinder kümmern möchte, sind sie illegal eingereist, und zwar mit einem ausgestellten Visum, einem sogenannten Arbeitsvisum, aus den deutschen Botschaften in den Heimatländern. Sind also dorthin gegangen, haben ein Arbeitsvisum beantragt, haben alle Unterlagen vorgelegt und wurden dann eben visiert, wie die Behörden sagen, also bekamen ein Visum in den Ausweis reingeklebt und durften legal nach Deutschland einreisen.
Und wird denn da in diesen Botschaften, ist da Fachpersonal, das nochmal checkt oder ein Hintergrund? Also ich meine, wenn ich nichts gegen Tadschiken, aber ein Tadschike, der als Au-pair einreist, das klingt erstmal ungewöhnlich. Werden da noch irgendwelche Checks gemacht?
Na klar, jedes Visum, ob nun Touristenvisum oder auch Arbeitsvisum oder auch Bildungsvisa, also viele Studenten kommen ja auch nach Deutschland, um zu studieren, um die Universitäten zu besuchen. All diese Visa, die werden vorher genauestens überprüft. Und zwar, es gibt in aller Regel zwei Termine. Einmal den Termin der Antragstellung und später dann die Abholung. Es kann sein, dass zwischengeschaltet noch Interviews stattfinden und es findet eine digitale Abfrage der Konferenz der Sicherheitsbehörden statt. Angesiedelt beim Bundesinnenministerium, beim BAMF sitzen dort die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und auch die Geheimdienste mit am Tisch
und gucken. Okay, das klingt ja nach wirklich einer Durchleuchtung. Wie konnte es dann trotzdem passieren, dass diese beiden Fälle jetzt hier aufgetaucht sind?
Ja, das wird sich zeigen. Wurde nicht genau genug geguckt oder handelt es sich um nachgelagerte Radikalisierung? Gibt es Spuren schon lange, dass vielleicht im Internet sind Social Media Gruppen oder Accounts, dass sich vermeintlich Arbeitswillige schon frühzeitig zum Islamischen Staat oder irgendwelchen anderen radikal-islamischen Formen bekannt haben? Mhm. Oder ist das eben erst spontan entstanden oder vielleicht auch erst in Deutschland? Das wird sich zeigen, ob da Fehler gemacht wurden in den Botschaften oder im Prüfverfahren.
Schon die Ampelregierung hatte ja das Einwanderungsrecht für Fach- und Arbeitskräfte deutlich liberalisiert. Es gilt jetzt als eines der großzügigsten weltweit. Zu großzügig?
Es kommt immer darauf an, großzügig bei was? Großzügigkeit in puncto Sicherheit darf es nicht geben. Großzügigkeit ansonsten ist eben ein sehr, sehr guter Zug. Behörden sind nicht dafür da, die Antragsteller zu gängeln, sondern ihnen als Dienstleister zu begegnen. Aber bei all dem darf eben die Sicherheit nicht leiden.
Mhm. 2012 wurde in Europa die sogenannte Blue Card eingeführt. Die gilt für akademische Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten. Hier sehen wir so eine Blue Card. Das ist übrigens Erika Mustermann, die jetzt hier, die kennt man aus den Pässen.
Die heißt jetzt anders.
Sonst haben die heißt jetzt Kurte. Was? Kurte, ja, wie auch immer. Jedenfalls, es ist eine Musterkarte ja nur. Jedenfalls ist die eingeführt worden so. 2023 waren laut Statistischem Bundesamt aber nur gut 110.000 solcher Fachkräfte mit Blue Card in Deutschland tätig. Also viel zu wenig. Und in Mangelberufen, da gelten nochmal vereinfachte Anforderungen. Trotzdem waren da auch nur 45.000 ausländische, etwa Ärzte, Ingenieure oder IT-Fachkräfte registriert. Also Deutschland muss offenbar trotzdem noch attraktiver werden.
Ja, da gibt es verschiedene Gruppen und insbesondere bei dieser Hochleistungsgruppe, der Gruppe der akademischen Einwanderung, sind die Werte von Deutschland nicht so, wie sich das die Bundesregierung wünschen würde. Gibt viele, die an die deutschen Universitäten strömen als Studenten, aber als Arbeitgeber für die High-End-Professuren ist Deutschland nicht so attraktiv. Da wird gerade an den amerikanischen Elite-Universitäten viel, viel mehr Geld verdient.
Und gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben über die Sicherheitsfrage gesprochen. Die gilt natürlich auch umgekehrt für die Zuwanderer, die hierher kommen, die sich hier auch sicher und willkommen fühlen müssen. Heute hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen eine mutmaßliche rechtsextremistische Terrorzelle erhoben, die Anschläge auf Ausländer in Deutschland geplant haben soll. Was steckt da dahinter?
Ja, im Mai sind die Ermittlungen bekannt geworden. Damals gab es dann auch Durchsuchungen und Festnahmen. Ich glaube, es wurden 7 teilweise 14-, 15-jährige rechtsradikale Jugendliche eben festgenommen, die geplant haben, eben Menschen zu ermorden und Jagd und Hatz auf Ausländer zu veranstalten. Und gibt es die Anklage.
Migration ist auch eines der Themen beim großen EU-Gipfel in Brüssel heute und morgen. Und unser Europakorrespondent Albert Link ist live dabei und ist uns jetzt aus Brüssel zugeschaltet. Hallo Albert.
Hallo, guten Abend.
Albert, es geht ja unter anderem bei diesem Thema um weitere Schritte zur Einführung zum Beispiel von Rückführungszentren in Nicht-EU-Länder wie etwa Uganda, wohin dann die EU-Länder ausreisepflichtige Erwachsene überstellen können. Wird das kommen? Wie ist da der aktuelle Stand jetzt heute in Brüssel?
Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gewachsen. Es liegt allerdings nicht unbedingt am Gipfel, sondern daran, dass sich in der Nacht Vertreter von Parlament und den Mitgliedstaaten auf einen Vorschlag, auf einen Kompromiss verständigt haben, der tatsächlich vorsieht, dass man die Drittländerregelung, die sicheren Drittländer ausweitet auf Länder, die für Deutschland sehr wichtig sind. Marokko, Tunesien zum Beispiel sind genannt worden. Und dass es eben leichter werden soll für die nationalen Regierungen tatsächlich, sich auf diese Asylzentren oder Rückführungszentren, wie sie auch genannt werden, vorzubereiten, einzustellen, sodass Abschiebungen deutlich erleichtert werden. Der Schritt ist schon mal versucht worden von Dänemark, auch tatsächlich zuletzt von der holländischen Regierung. Und Deutschland hätte da durchaus Interesse und auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Neu an der Geschichte ist, dass die EU-Kommission das sehr fördert, der EU-Kommissar, der für Migration zuständig ist. Hier beim Gipfel ist das heute Morgen besprochen worden im Kreis der Staaten, das sind 19 inzwischen, die eine deutliche Verschärfung der Migrationspolitik wünschen, angeführt von der Italienerin Giorgia Meloni. Allerdings gibt's auch noch Länder wie Spanien, die genau das Gegenteil weiter verlangen und sagen, wir müssen im Gegenteil die Migration verstärken. Das ist bei uns eine Erfolgsgeschichte. Unser wirtschaftlicher Aufschwung wäre nicht möglich gewesen ohne die Migration. Und wir brauchen eher mehr Migration als weniger, sodass es, wie gesagt, da beim Gipfel heute wahrscheinlich bei, sagen wir mal, weichen Formulierungen in der Schlusserklärung bleiben wird.
Hm. Hauptthemen bei diesem Gipfel sind ja ohnehin eher die Nutzung der eingefrorenen Russenmilliarden zur Unterstützung der Ukraine und die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit Südamerika. Für beides hat sich Friedrich Merz heute Morgen vor dem Gipfel noch mal stark gemacht. Wir hören mal kurz rein.
Ja, wir haben zwei entscheidende Tage für Europa vor uns. Es sind vor allem zwei große Themen, die wir heute und morgen entscheiden müssen. Zum einen die weitere Unterstützung der Ukraine. Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die. Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe die Bedenken, die es bei einigen Mitgliedstaaten gibt, vor allen Dingen bei der belgischen Regierung. Aber ich hoffe, dass wir sie gemeinsam ausräumen können und dass wir uns auch gemeinsam auf einen Weg begeben können, aus dieser Europäischen Union ein Zeichen der Stärke und der Entschlossenheit gegenüber Russland zu zeigen. Und wie notwendig das ist, zeigen ja auch die Reaktionen des russischen Präsidenten in den letzten Stunden. Das zweite große Thema, das wir entscheiden müssen, heute und morgen, ist die Zustimmung der Europäischen Union zu dem abgeschlossenen Abkommen mit Südamerika, das Mercosur-Abkommen. Zur Erinnerung, darüber wird jetzt seit 25 Jahren verhandelt. Jetzt ist es Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn die Europäische Union glaubwürdig bleiben will in der Handelspolitik auf der Welt, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidung kann nur lauten, dass Europa zustimmt und dass die Kommissionspräsidentin und der Ratspräsident morgen nach Südamerika reisen und dieses Abkommen unterzeichnen. Ich hoffe sehr, dass uns diese Zustimmung heute und morgen gelingt. Ich bin zuversichtlich, aber wir werden noch eine längere Diskussion zu beiden Themen im Europäischen Rat heute haben.
Also die zwei wichtigen Themen. Gehen wir es mal der Reihe nach durch, Albert. Zunächst die Russenmilliarden. Entwickelt sich da etwas in die Richtung, die Friedrich Merz vorgibt, für die er sich ja so stark macht?
Tatsächlich sieht die deutsche Seite tatsächlich positive Bewegungen in den letzten Stunden. Heute Morgen hat es noch gar nicht gut ausgesehen. Da hat der Belgier auch nochmal wiederholt, dass die Bedenken bislang bei weitem nicht ausgeräumt worden sind. Der Belgien ist ja zur Erinnerung das Land, das den größten Teil des Vermögens verwaltet und deshalb auch am stärksten sozusagen Russlands Rachemaßnahmen fürchtet. Allerdings hat er sich dann in den folgenden Stunden ein wenig bewegt. Er hat auch einen interessanten Vergleich gewagt. Im Parlament hat er gesagt, wenn es einen Fallschirm gibt und wir gemeinsam springen, dann sollten wir das tun und auf diesen Fallschirm vertrauen. Das klang also anders als in den letzten Tagen und Wochen. Es gibt also zumindest eine Öffnung dafür. Was ist passiert heute Morgen? Es stand ursprünglich dieses Thema, das wichtigste Thema des Gipfels, ganz am Anfang auf der Tagesordnung. Das ist verschoben worden. Man hat andere Themen vorgezogen, um mehr Raum für Gespräche zu schaffen. Und diese Gespräche, so hört man, sind auch nicht nur intensiv, sondern zum Teil auch erfolgreich. Immer noch gibt es Probleme. Donald Tusk hat eben gesagt, der Teufel liegt im Detail. Das ist oft so bei den europäischen Gipfeln, dass man grundsätzlich in einer Richtung sich bewegt, aber dass es eben noch viele Probleme gibt, die ungelöst scheinen. Jetzt aktuell ist eine halbe Stunde Unterbrechung. Es gibt auch bilaterale Gespräche am Rande. Der belgische Ministerpräsident Bart De Wever hat sich auch mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen getroffen zum Austausch. Ja, es ist also noch, sagen wir so, vorsichtiger Optimismus, dass eine Einigung gelingt. Sicher ist es absolut nach wie vor nicht. Und Gegner gibt es auch noch, namentlich Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat den ganzen Vorschlag und das ganze Konzept dumm und tot und überflüssig genannt.
Albert, vielleicht ist es ja eine Geste, die hilft. Merz hat angeboten, auch das russische Vermögen zu nutzen, das in Deutschland eingefroren ist. Das ist nicht so viel, mutmaßlich 200 Millionen in Gold. Aber vielleicht zeigt das Ganze auch schon Wirkung. Offenbar wird der russische Unterhändler Kirill Dmitriev in die USA reisen und sich mit den amerikanischen Verhandlern Witkoff und Kushner treffen. Eine Einigung über die Verwendung der Russenmilliarden kämen wir da sicher zum richtigen Zeitpunkt als Zeichen der Entschlossenheit. Das andere große Thema vielleicht noch kurz ist das Freihandelsabkommen mit Südamerika, Mercosur genannt. Wir haben es gehört, Merz hat gesagt, 25 Jahre lang ist darüber verhandelt worden. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass das dann immer noch nicht zustande kommt. Auch da die Frage, schafft er es oder scheitert er?
Ja, es ist, Merz ist eben neu so ein bisschen in diesem europäischen Geschäft. Es ist schwer zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass Merz nicht damit gerechnet hat, dass Macron nochmal sozusagen auf Zeit spielt bei diesem Thema. Er ist ja der größte Kritiker dieses Abkommens. Unter der Argumentation, dass er die Landwirte schützen möchte in Frankreich. Er hat zusätzliche Schutzklauseln für die Landwirte schon bekommen diese Woche, die irgendwie sehr eilig ausgehandelt worden sind. Er hat aber so ein bisschen auch Italiens Regierungschefin auf seine Seite gezogen. Und jetzt kommt es auf zwei Dinge an. Punkt eins ist, wann haben die beiden den Eindruck, dass sie nun absolut nichts mehr rausholen können mit ihrer Verhandlungstaktik und dann eben im letzten Moment, so ist zumindest die Hoffnung, doch einlenken und diese 25 Jahre Verhandlungen nicht umsonst sein lassen werden. Und der zweite Punkt, haben wir heute von Diplomatenseite gehört, ist, dieser Druck, dass diese Einigung jetzt passieren muss, liegt ja auch daran, dass Brasilien gedroht hat, wenn das jetzt nicht am Wochenende unterzeichnet wird, dann kann die EU das ganze Ding vergessen, dann wird gar nichts mehr unterzeichnet. Es soll Gespräche geben und Versuche geben, auszuloten, ob vielleicht die Südamerika-Seite doch auch bereit ist, das Ganze um einige Tage oder Wochen noch zu verschieben. Das könnte natürlich auch die nötige Luft noch bringen, denn ansonsten tickt die Uhr hier. Die Entscheidung muss eigentlich in den nächsten Stunden fallen, weil Frau von der Leyen ins Flugzeug nach Brasilien steigen möchte.
Also Albert, ganz kurz noch in drei Sätzen. Merz kann von diesem Gipfel als der starke Mann Europas nach Hause kommen oder als der, der viel riskiert und verloren hat. Was ist deine Prognose?
Ich glaube, am Ende wird er vor der Presse stehen und ein lachendes und weinendes Auge haben. Er wird, glaube ich, mit Abstrichen bei beiden Zielen erfolgreich sein können, aber nicht so, dass es zum Triumph des Gipfels und zur sofortigen Umsetzung langt, sondern es wird sozusagen aus meiner Sicht vermutlich mit dem eingefrorenen Russenvermögen eine Einigung geben, die noch ein paar neue Klauseln enthält, die man irgendwo auch nochmal, wo man den Ball nochmal auch zu den Juristen spielen wird, denke ich mir, die Bedenken nochmal in Gesetze gießen müssen. Und das Mercosur-Abkommen ist nicht abschätzbar. Ich würde aber vermuten, dass es klappt, allerdings erst in allerletzter Sekunde oder eben mit der Option, die ich eben genannt habe, dass man sagt, ja, aber noch mehr Nachverhandlungen für den Schutz der Landwirte. Die haben hier heute die halbe Stadt lahmgelegt mit ihren Protesten. Unter diesem Eindruck natürlich ist es auch schwer zu sagen, man ignoriert es und trifft die Entscheidung 2 Stunden später nach dieser Machtdemonstration. Ich vermute, es wird dafür noch dauern, mindestens bis morgen.
Albert Link, unser Mann in Brüssel, vielen Dank für die Information und du hältst uns weiter auf dem Laufenden hier bei Bild.de. Dankeschön.
Sehr gern. Schönen Abend.
Ja, wir haben nur 30 Sekunden, um einen Strich drunter zu machen.
Ja, eine gute Initiative. Es ist nicht vermittelbar in Deutschland, dass viele, viele Milliarden aus dem Bundeshaushalt an die Ukrainer, an Waffenhilfe fließen. Und gleichzeitig gibt es hier eingefrorenes russisches Vermögen von Menschen auf den Sanktionslisten, was einfach vor sich hin gammelt. Das geht nicht. Das muss für die Verteidigung der Ukraine eingesetzt werden.
Nikolaus Habusch, vielen Dank für die Hintergrundinformationen und das war vertraulich natürlich.